von Götzen. Die höchste menschliche Kultur und den gröbsten Götzendienst können recht friedlich Seite an Seite existieren. Wie schrecklich, ja? Paulus trat mitten in diese Verhältnisse hinein und sein Geist wurde zornig. Sein Geist wurde durch ihren Anblick schmerzlich erregt. Warum? Aus welcher Gründe? Obwohl er noch immer ohne seine Begleiter war, begann sowohl Juden als auch Heiden gegenüber Zeugnis abzulenken. Auf diese Weise wurde die Aufmerksamkeit gewissen Philosophen auf ihn gelenkt. Und so geschah es, dass er Gelegenheit bekam, vor einer Versammlung der gebildetsten Intellektuellen jener Zeit zu sprechen. Damals gab es zwei bedeutende philosophische Richtungen, die Epikurier und die Stoiker. Die Epikurier strebten nur nach der Lust. Ich habe keinen Bock, null Bock. Während die Stoiker nur die Vernunft suchten. Die Athener waren nur nach dem neuen Erkenntnis und bemühten sich um die neuesten technologischen Errungenschaften, so wie bei uns, ja? Oder? Das Herz der Athener war nicht bereit, das Wort Gottes zu hören oder seine Wahrheit anzunehmen. Wenn die Athener zuhörten, das war nur aus Neugier. Wie viele sind hier nur aus Neugierde? Sie waren nicht bereit, ihr Leben zu ändern, schon gar nicht um Christi Wille. Sie glaubten nicht an die Auferstehung der Toten und lachten darüber, als sie hörten, dass Jesus auferstanden sei. In Athen bekehrten sich nur sehr wenige Menschen zum Evangelium. Vers 23 sagt, ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf den stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Paulus fand einen Altar mit der Aufschrift, dem unbekannten Gott. Was hat Paulus gefunden? Manche Leute meinen, dass dieser Altar dort aufgerichtet wurde aus Vorsicht, dass sie einen Gott vergessen hätten, der sonst böse mit ihnen werden würde. Der Altar mit der Überschrift nützte Paulus nicht nur als praktische Anwendung für seine Predigt auf den Areopag, sondern er offenbarte den Athenern, wer dieser unbekannte Gott ist. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt, sagte Paulus. Und nun wussten sie, wer der unbekannte Gott war, der sich dem Götzendienst nicht offenbarte. Die Athener glaubten an diesen unbekannten Gott, kannten ihn aber leider nicht. Geschwister, das Wissen um Gott ist das Wichtigste. Ohne Gott zu kennen, werden wir verdammt, sagt die Bibel. Geht weg von mir in das ewige Feuer. Ich kenne euch nicht, sagt die Bibel. Es ist euch bewusst geworden, wie wichtig es ist, Gott persönlich zu kennen. Viele glauben an Gott, kennen ihn aber nicht. Und das ist, was wir hier in unserer Gemeinde machen. Wir helfen Menschen, Gott persönlich kennenzulernen. Und dafür haben wir die Bibel. Geschwister, in Athen, dieser unbekannte Gott war ein wichtiger Teil ihrer Geschichte und Kultur. Die alten Griechen beteten einen Gottheit an, die sich Agnostos Theos nannten. Agnostos Theos, das heißt unbekannter Gott. Auch in Athen gab es einen Tempel, der diesem unbekannten Gott geweiht war. Die Athener schworen im Namen des unbekannten Gottes Neton Agnoston. Der Altar mit der Aufschrift, dem unbekannten Gott, ist ein bleibendes Denkmal von den mächtigen Taten des wahren und lebendigen Gottes, die er in vergangenen Zeiten vollbrachte. Es wurde als Zeugnis für Gläubigen und für Nichtgläubigen aufbewahrt. Die Taten Gottes sind in der Bibel aufgeschrieben. Auch die Natur draußen sprechen von ihm. Zum Beispiel Psalm 19, Vers 2. Der Himmel erzählt die Ehre Gottes und die Feste verkündigen seiner Hände Werk. Der Weihnachtsbaum ist eines dieses bleibendes Denkmal von den mächtigen Taten des wahren und lebendigen Gottes, die er in vergangenen Zeiten vollbrachte. Der Weihnachtsbaum erzählt uns von der fantastischsten Geschichte, die niemand geschrieben hat. Gott wurde Mensch. Die Taten Gottes sind festgehalten auch in der Philosophie, in den Gedichten, in der Kunst und besonders auch in der Geschichte. Paulus wusste, was hinter dem Altar dem unbekannten Gottes steckte. Paulus kannte, was drei griechische Geschichtsschreiber aus dem ersten Jahrhundert, Diogenes, Philostratos und Pausanias, überliefert hatten. Sie berichteten von einer Epidemie, die im Jahr 653 vor Christus in Athen wütete. Die Ältesten der Stadt brachten den Hunderten von Göttern viele Opfer, doch die Pest will nicht. Die Ältesten riefen daraufhin einen griechischen Helden namens Epimenides und baten ihn um Hilfe. Nachdem Epimenides sich in Athen umgeschaut hatte, kam er zu dem Schluss, dass alle Götter den Athener falsch und nutzlos sind und dass die Hunderte von Opfern, die ihnen gebracht wurden, völlig sinnlos waren. Epimenides folgerte: Es muss einen mächtigen Gott geben, der imstande ist, die Stadt von diesem schrecklichen Übel zu befreien. Mit diesem Gott müssen wir uns in Verbindung setzen und ihm um Hilfe bitten. Die Ältesten fragten ihn: Und wie heißt dieser Gott? Und Epimenides antwortete: Das weiß ich nicht. Und wie können wir uns mit diesem Gott in Verbindung setzen, wenn wir nicht einmal seinen Namen kennen? Und Epimenides sagte: Wenn er so mächtig ist, dass er die Pest beenden kann, dann wird er sich über unsere Unwissenheit erbarmen. Epimenides bat die Athener Schafe auf den Areopag, damals hieß Hügelsmars, zu bringen. Dann betete er zu diesem unbekannten Gott und sagte: Unbekannter Gott, wir bitten dich darum, dass du diese Stadt von der Pest befreist. Wenn du bereit bist, das zu tun, mach doch bitte, dass eines dieser Schafe sich auf den Boden wirft. Dort, wo das Schaf sich auf den Boden wirft, wollen wir einen Altar bauen und dir Opfer bringen. Eines der Schafe warf sich sicherlich daraufhin auf den Boden. An dieser Stelle richteten die Athener einen Altar und opferten das Schaf dem unbekannten Gott. Die Schreiber Diogenes, Philostratus und Pausanias versichern, dass die Pest umgehend verschwand. Die übrigen Schafe wurden in all die anderen Städte gebracht, in denen die Pest wütete. Und wo immer sich ein Schaf zu Boden warf, errichteten wieder die Einwohner einen Altar und offerten das Schaf. Und wo immer sie das taten, verschwand wieder die Pest. So wurden Athen und anderen Städten von diesen schrecklichen Jubel befreit. Diese Erfahrung führte bei Epimenides zu einem tiefen Gottesglauben. Entnommen aus dem Bibelkommentar von Matthew Henry. Matthew Henry, habt ihr von ihm gehört? Ich empfehle euch seinen Bibelkommentar, Matthew Henry. Geschwister, was für eine großartige Geschichte ist das hier? Was für eine gewaltige Botschaft hat Gott auf diesem Altar dem unbekannten Gott bewahrt? Geschwister, Jesus war das Schaf, das für unsere kranken und sterbende Welt auf einen Berg dargebracht wurde, und er warf sich vor seinen Vater im Himmel und wurde für uns geopfert. Um uns von der Sünde, Krankheiten, Tod und ewige Verdammnis zu befreien. Geschwister, gehen wir durch unsere Städte, in denen unsere Nachbarn sind. Viele sind krank und im Sterben. Wenn wir unserem Leben, unserem himmlischen Vater geben und sich vor ihm in Anbetung und Gebet beugen, werden wir sehen, wie sie heilen und leben werden. Amen, Geschwister. Gehen wir durch die Städte. Es ist euch bewusst geworden, wie interessant und wichtig der geschichtliche Zusammenhang des Textes ist. So wichtig. Es hilft uns klar und eindeutig zu verstehen, was der Bibeltext aussagt. Geschwister, das ist oder das war der Kontext des Textes aus Apostelgeschichte, Kapitel 17. Ja, wenn du das nächste Mal die Gelegenheit hast, zu predigen hast, teil bitte mit uns den Kontext deines Predigttexts. Okay? Mach das bitte. Geschwister, man könnte meinen, dass die Athener nach einem solchen Wunder all ihre nutzlosen Götter genommen und sich in die Mülltonnen geworfen hätten. Doch das geschah leider nicht. Als der Apostel Paulus Jahrhunderte später am selben Ort war, stellte er fest, dass der Götzendienst in Athen noch größer geworden war. Deshalb, sagt Paulus, ergrimmte sein Geist in ihm. Er wurde zornig, als er die Stadt voller Götzenbilder sah. Paulus wird ihnen später in seiner Predigt auf den Areopag sagen, dass Götzendienst vollkommenen Ignoranz ist. Nummer 2. Götzenbildern. Was ist das, Götzenbildern? Was ist das? Gleich am Anfang spricht Paulus von Götzenbildern und damit von den Götzendienst. Was ist das? Welche Funktion erfüllen sie? Haben wir heute modernen Götzenbilder? Ja? Götzendienst verwirrt unser Denken. Geschwister, in Athen hielten sich alle für Götter. Sogar ein Sprichwort lautete, in Athen trifft man mehr Götter als Menschen. Was ist Götzendienst? Was sind Götter? Götzendienst entsteht und entwickelt sich im Herzen der Religionen. Religiosität, Götzendienst und sexuelle und moralische Praktiken gehören immer zusammen. Sie sind immer zusammen. Jesus stellte sich immer gegen die Religiösen. Der größte Feind der Evangelisation ist ein Herz, das der Religion und dem Götzendienst zugewandt ist. Götzendienst ist klare Rebellion und Ungehorsam gegenüber den Geboten Gottes. Götzendienst verstoß. Das erste Gebot in 2. Mose Kapitel 20 heißt es, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ein Mensch, der Götzen anhängt, will sich Gott nicht unterwerfen. Er will seine eigenen Götter haben und seinen eigenen Wege gehen ohne Gott. Götzenbilder sind unter anderem dazu da, Menschen von Weg des wahren und lebendigen Gottes abzulenken. Die Menschen übernehmen falsche Überzeugungen und verlieren das Interesse an Gott und den freien Zugang zu ihm, auch an der Bibel. Sie können nicht mehr an Jesus und an die Bibel glauben. In vielen Fällen ist der Götzendienst auch ein offenes Fenster für die Welt des Bösen. Die Menschen in Athen verehrten die Toten furchtbar. Sie nannten sich in ihrer Sprache Daimonous, ein Wort, das eng verwandt ist mit dem Wort Dämonen. Wer Götzen anhängt, hängt falschen Überzeugungen an, die Elend, Krankheit, Tod und ewige Verdammnis hervorbringen. Das ist bekannt, dass viele Krankheiten hängen mit falschen Überzeugungen zusammen. Geschwister, in Ecuador habe ich in einem Krankenhaus gearbeitet. Eines Tages wurde dort eine Patientin mit einem echt sehr, aber sehr aggressiven Krebs eingeliefert. Als sie wieder zu Hause war, besuchte ich sie, Gott sei Dank. Ihr Haus war voller religiöser Götzenbilder. Die Bilder waren sehr wertvoll. Und die Frau setzte ihre Vertrauen und ihre Hoffnung in diese Bilder. Sie betete sie an und flehte sie um Hilfe an, als ob sie Macht hätten. Als diese Frau der Herr Jesus annahm, nahm der Herr selbst die Götzenverehrung aus ihrem Herzen und auch aus ihrem Haus. Eines Tages sagte die Frau zu mir, Pastor Luis, ich erlaube dir, dass du all diesen Gegenstände wegnimmst, die ich als Götzen hatte. An diesem Abend packte ich all die Götzenbilder in einen großen Karton und brachte sie dorthin, wo sie gehören. In die Mülltonnen. Ich hatte Gänsehaut. Ich hatte Angst. Und ich spürte, wie die Welt der Finsternis sich widersetzte. Furchtbar. Rosita, so hieß die Patientin, strahlte jedoch vollkommenen Frieden und vollkommene Freiheit aus. Leider, der Krebs, der in ihrem Körper eingedrungen war, hatte jedoch bereits großen Schaden eingerichtet. Monate später habe ich sie getauft, in dem gleichen Becken, wo ich auch getauft wurde, Gott sei Dank. Einige Monate später starb sie im Frieden. Eines Tages werde ich Rosita in der Ewigkeit treffen. Leider gewöhnen die Menschen sich an das Leben mit Götzendienst. Sie meinen, dass sie eine kulturelle Angelegenheit, die man tolerieren und respektieren müssen. Als Paulus die Stadt voller Götzen sah, ergrimmte sein Geist in ihm, wurde zornig, wurde traurig. Auch unser Geist sollte in uns ergrimmen, wenn wir sehen, wie die Städte in Unwissenheit, Elend, Krankheiten und Tod versinken. So trat Paulus den Menschen und ihrem Götzendienst gegenüber. Paulus forderte die Menschen dazu auf, darüber Buße zu tun. Vers 29 sagt, denn wir nun göttliche Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschlichen Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Haben wir in unserer modernen Zeit Götzenbilder? Ja oder nein? Zum Beispiel was? Heute werden die Götzenbilder nicht mehr an dem Hals getragen, sondern in der Hosentasche. Ja. Götzendienst ist die Anbetung eines Objekts wie eines Gottes. Oder eine unangemessene Anhaltung. Oder Hingaben an etwas. Geld und Vergnügen sind schon Götzendienst geworden. Die Leute lieben es. Sie sind nur dem gewidmet. Seid vorsichtig mit deinem Handy. Seid vorsichtig mit deinem Spiegel, also von der Eitelkeit. Seid vorsichtig, eine Person als Idol zu haben. Aller Götzendienst hat an seiner Basis drei Wünsche. 1. Johannes 2,6 sagt, die Leidenschaft des Fleisches, die Leidenschaft der Augen und die Arroganz. Götzendienst ist eine Lüge. Römer 1,25 sagt, sie haben die Wahrheit über Gott verdreht und ihre eigenen Lüge geglaubt. Sie haben die Schöpfung angebetet und ihr gedient und nicht dem Schöpfer. Alles, was an die Stelle Gottes tritt, ist ein Idol. Die Eitelkeit, die Kleidung, Kosmetik und Ästhetik, der Konsum, kleines Kleid, der Bescheidenheit, Alkohol, Rauchen, Drogen sind auch Götzendienst. Völlerei, Vernachlässigung von Gott für Sport zum Beispiel. Bars, Nachtclubs, Casinos, Glücksspiele, Wahrsager, Astrologie, Satanismus und Teufelsanbetung. Todeskult, Tier und Tieranbetung. Also das Handy, Internet, Pornografie, Erinnerungen an vergangene Liebe. Und so weiter und so fort. Die Stadt ist voller Götzenbilder und Gott toleriert keinen Götzendienst. Wir sollten es auch nicht tolerieren. Wenn du in einem dieser Dinge gefallen bist, Vers 31 sagt, nun aber gebietet er den Menschen, dass allen an allen Enden Buße tun. Tut Buße. Gib deinen Götzendienst auf. Ersetze dein Idol für Jesus Christus. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will. Mit Gerechtigkeit, sagt uns Vers 31. Geschwister, der Tag des Gerichts wird kommen. Denn wir müssen alle von der Richterstuhl Christi offenbart werden. Sagt uns 2. Korinther 15. Dieses Urteil wird wie folgt sein. Vers 31 sagt, denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will, mit Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und das ist Jesus Christus. Durch einen Mann. Also, Gott wird hier sein, Jesus Christus wird in der Mitte sein und hier sind wir. Auf der anderen Seite von Gott, die an Jesus Christus geglaubt haben. Gott wird dich anschauen durch Jesus Christus. Gott wird sehen, was Jesus am Kreuz für dich, für mich getan hat. Geschwister, ohne das Werk Jesus am Kreuz sind wir alle verurteilt. Geschwister, es ist sehr wichtig zu wissen, an was wir glauben und welche sind unsere Gründe, daran zu glauben. Es ist noch wichtiger, eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus zu haben. Heute leben wir in einer Welt voll von falschen Philosophien, Religionen, Doktrinen, Sekten, falschen Propheten, falschen Lehrer, tausend von Götzendings, Götzenbilder. Ist das nicht so? Die Predigt von Paulus hilft uns, an was wir glauben sollen. Nummer 3. Schauen wir uns jetzt kurz die Predigt von Paulus auf den Areopag an. Was war es, was Paulus ihnen gesagt hat? Paulus sagte ihnen, ich verkündige euch, was ihr unwissend verehrt. Und das machen wir auch hier, ja? Gott machte die Welt und alles, was darin ist. Gott machte die Welt und alles, was darin ist. Er ist der Herr des Himmels und der Erde. Paulus redete hier über den Schöpfer und die Erschaffung der Welt. Für die Zuhörer von Paulus gab es nicht einen Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, sondern viele Götter, weil ihre Welt eine polytheistische war. Konnten die Athener mit der monotheistischen Vorstellung nichts anfangen. Gott ist der Schöpfer der ganzen Welt und von alles, was existiert. Die Menschen glauben nicht, dass Gott sie gemacht hat, dass Gott alles gemacht hat. Sie wollen lieber glauben, dass sie von Affen abstammen. Andere behaupten, wir würden von Ratten abstammen. Weil wir mit diesen genetischen Ähnlichkeiten haben. Wieder andere behaupten, wir würden von den Fischen abstammen. Tatsächlich sind wir aber die Reproduktion der Reproduktion der Reproduktion. Und das ursprüngliche Modell ist eine Ratte, ein Fisch, ein Affe. Nein, Geschwister, sondern Adam und Eva. Ist das nicht logisch? Paulus sagte, Vers 26, Gott hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht. Dieser eine Mensch ist Adam. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts, sagt Vers 28. Geschwister, es gibt zwei Sachen, die Satan immer wieder versucht zu zerstören. Die Erschaffung der Welt aus 1. Mose Kapitel 1 und das biblische Konzept der Familie, auch aus 1. Mose Kapitel 2. Diese zwei Tatsachen, die Schöpfung und die Familie, sind das Fundament des Christentums. Das ist unser Fundament. 1. Mose, Kapitel 1 und 2 ist das Fundament des Christentums. Die ganze Bibel ist auf 1. Mose aufgebaut. Doch leider wird dieses Fundament Schritt für Schritt zerstört. Wir müssen dieses Fundament beschützen, bewahren. Das Fundament des Christentums, die Schöpfung und die Familie, werde ich auch darüber predigen. Das ist unser Fundament. Vers 26. Und hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Gott hat das festgesetzt, wo wir wohnen sollen. Eine Frage. Wissen Sie, warum Gott den Menschen gemacht hat? Warum? Und auf die Erde setzte? Warum? Die Antwort ist sehr einfach. Damit sie auf den ganzen Erdboden wohnen. Ja, natürlich, ja, das ist logisch, ja, oder? Doch. Damit sie Gott suchen sollen. Das ist die Antwort. Ob sie ihn wohlfühlen und finden könnten. Sucht bitte den Herrn, während sich finden lässt. Ruf ihn an, während nah ist, sagt Jesaja 55,6. Gott schuf uns, sich zu offenbaren. Tat das, weil Gemeinschaft und Freundschaft mit uns haben wollte. Ohne eine persönliche Beziehung zu Gott, ohne den unbekannten Gott zu kennen, den du verehrst, willst du verurteilt. Dann soll es ihn von mir hören. Ich habe euch nie gekannt. Ich habe euch nie kennengelernt. Steht in überall in der Bibel geschrieben. Geht weg von mir, sagt Matthäus 7,23. Paulus sagte ihnen auch, Gott wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Nein. Die Athener glaubten, Gott sei in ihren Tempeln und Altären. Aber der Schöpfer wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen gemacht sind. Weil die Tempel können Gott nicht fassen. Gott möchte auch nicht in Tempel wohnen, die mit Händen gemacht sind. Gott möchte in deinem Herzen und in deiner Familie wohnen, sagt uns Offenbarung Kapitel 23. Siehe, ich stehe vor die Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird, und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und mit mir. Ohne Jesus in unsere Herzen werden wir für die Ewigkeit verloren sein. Paulus sagte ihnen auch, auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte. Gott braucht von uns nichts. Im Gegenteil, wir brauchen ihn. Denn in ihm leben, weben und sind wir, sagt Vers 28. Wir dienen Gott nicht aus Pflicht, sondern weil er uns gerettet hat. Weil wir Gott dankbar sind und weil er der Besitzer unseres Lebens ist. Zum Schluss, Vers 32. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Sehr schade, ja? Für diese Leute, die an Gott glaubten, aber nicht an die Auferstehung Jesu Christi. Geschwister, ich fand einen Artikel hier in Deutschland mit der Überschrift: Jesus, ja bitte. Auferstehung, nein, danke. In Deutschland viele Leute glauben an Gott, an Jesus, aber nicht an seine Auferstehung. Römer 10, 9 sagt, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. So wirst du gerettet. Glauben an Jesus Christus ist wichtig, aber auch an seiner Auferstehung. Wer nicht an die Auferstehung Christi glaubt, wird leider verurteilt. Deswegen verkündigte Paulus in Athen und in vielen anderen Städten das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung Jesus Christi. Das ist, was wir verkündigen müssen. Heute Nachmittag werden wir darüber sprechen. Wie können wir das Wort Gottes in überall also weiter verkündigen? Kommen Sie bitte, helft uns. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal weiter hören. Das Interesse war schon da in dieser Person. Etwas wurde in ihren Herzen und Kopf gepflanzt. Einige Männer schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Preis dem Herrn für diese Leute. Das waren Menschen, die Gott persönlich kennengelernt hatten und sich von ihm gebrauchen ließen. Liebe Geschwister, wenn du einmal die Gelegenheit hast, vor Leute zu sprechen, so wie Paulus, ja? Denk bitte an Apostelgeschichte Kapitel 17, dem unbekannten Gott. Wir wollen beten. Liebe Vater im Himmel, vielen Dank. Danke dafür, dass du heute durch dein Wort zu uns gesprochen hast. Ich preise dich dafür. Hilf uns, dich besser kennenzulernen und zu verstehen, was dein Wort sagt. Bitte hilf uns, was wir heute gelernt haben, umzusetzen. Liebe Vater, wir glauben an dich und an die Auferstehung deines Sohnes Jesus Christus. Wir danken dir dafür, dass wir an deine Auferstehung glauben können. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für dein Opfer am Kreuz. Vergib uns unsere Unwissenheit, unseren Götzendienst, unseren Mangel des Interesses an dir, unsere Sünden. Vater, wir wollen sein wie Epimenides, der glaubte, dass es einen wahren Gott geben muss, der fähig war, die Stadt von der Krankheit und dem Tod zu befreien. Liebe Vater im Himmel, du mächtige Wunder inmitten des Götzendienst. Gebrauche uns, gib uns gute Ideen dafür, wie wir dein Werk in dieser modernen und technologisierten Welt wirksam tun können. Liebe Jesus, komm in mein Herz hinein. Sei du mein Retter, mein Herr und mein Vater. Ich möchte dich treffen. Ich möchte dich persönlich kennenlernen. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und von dem Toten auferstanden bist. Im Namen Jesu, wir danken dir für all, was du für uns gemacht hast. Amen. Gott sei Dank. Preis dem Herrn.